Liebe Gemeinde, wer kennt sie nicht, die Zweifel? Wir zweifeln an uns, wir zweifeln an anderen Menschen. Ja, wir zweifeln zuweilen sogar an Gott. So viele Fragen treiben uns umher, auf so viele Warums haben wir keine Antwort. Es ist manchmal einfach zum Verzweifeln. Warum müssen so viele Menschen leiden? In Kriegen, an Krankheiten, an Hunger, an Einsamkeit. Warum empfinden auch wir Christen immer wieder Mangel, wo uns doch Christus das Leben in seiner Fülle verheißt, wie wir in Johannes 10, Vers 10 lesen? Zweifel entstehen da, wo Sicherheit fehlt. Wenn du zwischen mehreren Optionen wählen musst und nicht weißt, auf welche auf lange Sicht die bessere ist, sei es bei der Wahl eines Ausbildungsweges, beim Jobwechsel oder bei einem medizinischen Eingriff. Wenn du am Beginn eines neuen Lebensabschnittes stehst, wenn du vielleicht aus Altersgründen dein geliebtes Zuhause verlassen willst oder musst und in eine neue Umgebung ziehst und Zweifel aufkommen, ob du auch hier heimisch werden kannst. Wenn du mit widersprüchlichen Informationen überflutet wirst und es dir schwerfällt zu beurteilen, was stimmt. Wenn du in einer neuen oder ungewohnten Situation bist und dir die Orientierung fehlt. Wenn du dich fragst, ob du gut genug bist oder etwas schaffen kannst, häufig verbunden mit der Angst vor Fehlern oder der Bewertung durch andere. Wenn nach Fehlern oder Rückschlägen das eigene Vertrauen oder das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen erschüttert ist. Das alles sind Situationen, die uns zweifeln lassen. Zweifel entsteht aber auch da, wo unsere Erwartungen enttäuscht werden. Enttäuschte Erwartungen, gerade auch in unserem Glaubensleben. Ich habe gebetet. Warum ist nichts passiert? Ich vertraue auf Gott. Warum ist meine Lebenssituation trotzdem so schwer? Zweifel sind nichts Ungewöhnliches und per se auch nichts Schlechtes. Sie zeigen, dass wir nicht oberflächlich an die Dinge herangehen, dass wir sorgfältig nachdenken. Problematisch werden Zweifel erst, wenn sie uns dauerhaft blockieren, wenn am Ende die Verzweiflung steht. Zweifel und zweifelnde Menschen finden wir auch in der Bibel, beispielsweise in den Psalmen oder in dieser bekannten nachösterlichen Geschichte, die wir im Johannesevangelium finden. Ich lese aus Johannes 20 die Verse 19 bis 29. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus heißt oder genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas. Als Jesus den Jüngern zum ersten Mal erschienen war, da war er nicht dabei. Und deshalb hat er ein Problem. Glaube lebt oft von Gemeinschaft. Ohne gemeinsames Erleben, geteilte Erfahrung, regen Austausch werden Zweifel stärker. Bin ich allein, werden die Fragen größer. Was ihm die anderen Jünger über die Begegnung mit Jesus erzählen, kann Thomas einfach nicht glauben. Den Friedensgruß, den Zuspruch des Heiligen Geistes, den Sendungsauftrag Jesu, Thomas hat es nicht mit eigenen Ohren gehört. Seine Tage versinken weiter in Unsicherheit und Trauer. Eine schwere Zeit für ihn. Während die anderen Jünger vermutlich wieder und wieder erzählen, wie der Auferstandene sich ihnen gezeigt hat, bleibt Thomas mit seinen Zweifeln und Fragen, seiner Trostlosigkeit zurück. Auch wenn der Text nichts darüber aussagt, wie die anderen Jünger auf seine Zweifel reagieren, feststeht, sie grenzen Thomas jedenfalls nicht aus. Er bleibt in ihrem Kreis. Und doch fühlt Thomas sich vermutlich abgehängt, allein, weil er nicht teilgehabt hat an jener Begegnung, die den anderen Gewissheit, Mut und Hoffnung gegeben hat. Er will und kann nicht einfach einstimmen in die Glaubensüberzeugungen der anderen. Ihn, Thomas, hatte Jesus nicht erreicht. Thomas, vermutlich ist er mir und euch näher als die anderen Jünger. Denn er spricht aus, was viele denken. Thomas fordert handfeste Beweise. Er will sehen und fühlen. Das ist kein Trotz, sondern ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Wir wollen Sicherheit, besonders bei den existenziellen Fragen. Wieder ist Sonntag. Wieder sind die Jünger beieinander, diesmal ist Thomas dabei. Wieder sind die Türen verrammelt. Die Lebenssituation der Jünger in Jerusalem hatte sich ja auch nach dem ersten Besuch Jesu nicht verändert. Jesus kommt also erneut in eine Situation, die auch wir aus unserem Leben allzu gut kennen. Eine Situation der Unsicherheit, Angst und, was Thomas betrifft, auch des Zweifels. Jesus kommt und grüßt seine Freunde wieder mit den Worten: Friede sei mit euch. Und dann wendet sich Jesus explizit Thomas zu, der bislang noch keinen inneren Frieden gefunden hatte. Jesus tut das ohne jeden Vorbehalt. Er nennt ihn nicht etwa Zweifler oder Ungläubiger, wie wir das manchmal tun. Er macht ihm keine Vorhaltung, dass er nicht glauben kann, was er nicht gesehen hat. Jesus sieht, wie sein Jünger nach Glauben sucht, um Vertrauen ringt. Er sieht und spürt die Sehnsucht tief in ihm. Und Jesus kommt Thomas entgegen. Er schafft es, für Thomas ganz persönlich die verschlossenen Türen zu öffnen. Er kommt ihm entgegen und mehr noch, er lässt sich von Thomas berühren. Er fordert Thomas auf, seine Finger in die Wunden zu legen. Diese Wunden Jesu, die alles Wunde und Heillose dieser Welt zum Ausdruck bringen. Diese Wunden sind mit der Auferstehung nicht einfach verschwunden. Sie erinnern an den durchdringenden, todbringenden Schmerz, den er auf sich genommen hat, um zu heilen, was eigentlich unheilbar ist. Der Auferstandene trägt die Wunden der Welt ins Leben, lebt trotz und lebt mit ihnen. Und Thomas bekommt die Möglichkeit, seine Finger in diese Wunden zu legen. Und sein persönliches Wunder geschieht. Er muss nicht länger ungläubig bleiben, er kann glauben und bekennen, mein Herr und mein Gott. Aus dem starken Zweifel wächst Erkenntnis. Aus der Unsicherheit wird Vertrauen. Aus der Unzufriedenheit wird Frieden. Thomas findet seinen Frieden. Jesu Friedensgruß und seine Wundmale gehören zusammen. Thomas, wenn ich auf ihn sehe, dann entdecke ich mich selbst. Mein Glaube ist leider auch keine ein für alle Mal eingenommene feste Burg, sondern ähnelt, um im Bild zu bleiben, zuweilen einer abenteuerlichen Fahrt durchs tobende Meer, manchmal auch einem Herumirren durch Wüsten. Ich glaube, Herr, und brauche doch, dass du mir in meinem Unglauben hilfst. Markus 9, Vers 24 bringt es auf den Punkt. Die Spannung zwischen Vertrauen und Zweifeln. Hier ein verzweifelter Vater, dessen Kind krank ist. Er offenbart Jesus sein Ringen. Dieser Vers ermutigt mich, ermutigt uns, ebenso wie die Thomas-Geschichte, Schwäche zuzugeben und zu zeigen, dass Zweifel Teil des Glaubensweges sein können. Entscheidend ist die Ehrlichkeit vor Gott. Wir werden nicht an einem perfekten, zweifelsfreien Glauben gemessen. Ehrlichkeit zählt. Glaube ist ein Prozess, in dem das Ringen und Fragen ihren Platz haben. Und wir dürfen Jesus immer wieder darum bitten, unseren Glauben zu stärken, wenn die eigene Kraft nicht ausreicht. Ich denke, wir alle können von Thomas lernen. Thomas hat den Beinamen Didymos, das bedeutet Zwilling. Der Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens, aber auch das Umgekehrte ist wichtig. Der Glaube ist der Zwillingsbruder des Zweifels. Der Zweifel braucht den Glauben, damit er nicht in Verzweiflung endet, uns Unzufriedenheit auffrisst. Der Zweifel braucht den Glauben, damit er nicht in Verzweiflung endet, uns Unzufriedenheit auffrisst. Thomas ist ein Beispiel, dass der Zweifel auf den Glauben, auf die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen, nicht auf die Verzweiflung ausgerichtet ist. Thomas steht zu seinen Zweifeln. Er macht keinen Hehl aus seinen Fragen, weil es im Kreis der Jünger erlaubt ist, Glaubenszweifel zu haben, weil der Zweifel auch zu einem gläubigen Menschen dazugehört. Er lässt den Zweifel zu. Vielleicht gehört Mut dazu, solche Zweifel sich selbst einzugestehen. Mit Thomas haben wir ein biblisches Vorbild, das uns dazu ermutigt, nicht nur den Glauben, sondern auch den Zweifel zuzulassen und auszusprechen. Auch meine Zweifel gehören zum Glauben dazu. Wichtig ist nur, dass die Sehnsucht bleibt. Die Sehnsucht, Jesus zu begegnen, bei ihm meinen Frieden zu finden. Was Thomas in seinem Zweifel hilft, ist sicherlich auch eine Gemeinschaft, die ihm Raum gibt, seine Zweifel auszusprechen. Die Gemeinschaft der Jünger damals gab Thomas diesen Schutzraum. Zweifelnde brauchen auch heute einen solchen Raum, wo sie angenommen sind, so wie sie sind, auch mit ihren Zweifeln. Die Jünger damals haben Thomas von ihrer Ostererfahrung erzählt. Sie haben ihm aber nicht ihren Osterglauben einfach aufgedrückt oder ihn wegen seines Unglaubens ausgeschlossen. Die Gemeinschaft des Glaubens bietet dem Zweifel einen Raum, damit er nicht in der Verzweiflung enden muss. Thomas steht zu seinen Zweifeln, aber er wendet sich mit seinen Zweifeln, und das ist das Wunderbare, nicht von Jesus ab. Er hält seine Zweifel dem Auferstandenen entgegen. Und Jesus hilft seinem Unglauben auf die Sprünge und sagt dann zum Abschluss: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Kommt nun doch noch das dicke Ende, der Tadel? Ich denke nicht. Für mich klingt dieser Satz Jesu wie eine Feststellung. Jesus wendet sich mit diesen Worten auch an uns, die wir keine Chance hatten und haben, Jesus leibhaftig zu sehen. Jesus weiß, dass das ein Nährboden für Zweifel ist, und er weiß, wie schwer wir uns mit unseren Zweifeln tun, wie wir unter unseren Fragen, Sorgen und Ängsten leiden. Und dabei könnten wir es so viel einfacher haben und so manchen Zweifel sparen. Wir könnten glückselig sein, Seelenfrieden haben, das Leben in seiner ganzen Fülle, wenn wir Jesus besser zuhörten. Das galt übrigens auch schon für die Jünger damals. Die hätten sich manche Sorgen auch sparen können. Wenn wir Jesus besser zuhörten, wenn wir seine Worte nicht mit unseren Erwartungen überfrachteten. Mir kommt in diesem Zusammenhang ein Bild in den Sinn und eine Aufgabenstellung. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Die Aufgabe lautet: Zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Ihr könnt es ja mal versuchen. Wie soll das gehen? Sofort kommen Zweifel auf an dem, der die Aufgabe stellt. Weißt du nicht, was ein Quadrat ist? Oder Selbstzweifel, weil es nicht gelingt, diese Aufgabe zu lösen. Ein Quadrat ist doch gekennzeichnet durch 4 gleich lange Linien, die sozusagen den Rahmen bilden. Das ist ein Quadrat. 4 Striche. Solange wir uns auf die Zeichnung des Quadrates fokussieren, ist diese Aufgabe nicht zu lösen. Wenn wir aber alle Worte der Aufgabenstellung beachten, also genau zuhören, ist es ganz einfach. Wir malen ein Quadrat und dann drei Striche hinein. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. So ähnlich, liebe Geschwister, ist es, glaube ich, auch mit dem Begriff der Fülle, die Jesus uns zusagt. Wenn wir uns nur auf diesen Begriff fokussieren, dann assoziieren wir vermutlich immer ein richtig gutes Leben damit. Eine immer glückliche Familie, glückliche Beziehung, viele Freunde, Gesundheit, genügend Geld, immer genug zu essen, Erfolg und vieles andere mehr. Friede, Freude, Eierkuchen eben. Und wenn wir dann an irgendeiner Stelle in unserem Leben Mangel entdecken, auf unsere Defizite schauen, können sich schnell Glaubenszweifel einstellen. Wo ist sie denn, die versprochene Fülle? Ja, wo ist denn die Fülle in den Elendsvierteln und Kriegsgebieten dieser Welt? Wo ist die Fülle in meiner Einsamkeit? Es reicht eben nicht aus, sich auf das eine Wort zu fokussieren. Es kommt auf den Zusammenhang an. Wenn Jesus uns ein Leben in Fülle verspricht, redet er nicht von Wohlstand, materiellem Überfluss, einem Rundum-Sorglos-Paket. Wenn Jesus von Fülle spricht, bezieht sich das ganz offensichtlich nicht auf die äußeren Umstände. Auch die Jünger hatten Angst, Sorgen, waren an Leib und Leben bedroht. Die meisten Apostel starben sogar eines gewaltsamen Todes. Wenn Jesus von Fülle spricht, geht es um unseren inneren Menschen, die persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Da können wir aus dem Vollen schöpfen. Seine Liebe und Gnade ist unerschöpflich. Sie tragen uns auch in unserer persönlichen Not. Wir dürfen alle Sorgen auf ihn, unseren Gott, werfen. Wenn seine Fülle uns füllt, dann brauchen unsere Zweifel keinen Platz mehr. Ein Leben in Fülle ist uns verheißen, wenn wir uns ganz auf ihn fokussieren, von unseren Wünschen, so berechtigt sie auch scheinen mögen, absehen. Und da habe ich, vielleicht auch ihr, ehrlich gesagt, noch eine Menge Übungsbedarf. Und darum möchte ich mit dem Psalmisten beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben und halte mich ganz fest bei dir. Amen. Lass uns nun miteinander singen, Lied 249, die Strophen 1 bis 4. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha.